Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Detlef Clausen, das Buch von Liao Yiwu ist, finde ich, einfach eine Wucht. Es ist erschütternd, weil es ganz elementar und ein ganz notwendiges Buch ist. Aber worin besteht denn eigentlich näher betrachtet und in Ihren Worten, das heißt in den Worten eines China-Kenners und Soziologen, worin besteht das Außerordentliche dieses Buches?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und man muss sich auch da wieder hindurchwühlen über die vorschnellen Klassifizierungen dieses Buches. Ich bin zu dem Schluss gekommen, das, was mich an diesem Buch so berührt, es ist große Kunst. Nicht in dem Sinne, dass es mit der Absicht gemacht wurde, große Kunst zu produzieren, sondern das Resultat ist große Kunst, was da herausgekommen ist. Und das heißt, alles, was der Autor macht, ergibt sich aus der Logik der Sache, aus der Notwendigkeit. Nichts ist überflüssig in diesem ganzen Buch. Und es hat für mich etwas ganz Hervorragendes. So etwas erzielt nur Shakespeare mit seinen Stücken. Das heißt, man muss keine Ahnung von China haben. Man braucht kein einziges Buch über China gelesen zu haben. Wer dieses Buch liest, der wird schlauer über China. Der erfährt etwas von China. Man muss kein Experte sein. Man muss nicht Chinesisch können. Sondern man wird berührt von dem Elementarhaften dieser Geschichten. Genauso wenig, wie man ein Spezialist des elisabethanischen England sein muss, um von Hamlet berührt zu werden. Und das ist eben große Kunst. Aber große Kunst kann nicht entstehen, wie es einst gewesen ist, wie früher produziert worden ist, sondern es ist eben genau unter diesen chinesischen Bedingungen, unter diesen grausigen chinesischen Bedingungen entstanden. Und dafür hat der Autor eine Form gefunden, auf die man durch bloßes Nachdenken oder Feilen an künstlerischen Techniken nicht kommen kann.
Ich greife das Stichwort Kunst gerade auf. Eigentlich sind es ja nur, in Anführungszeichen, Interviews. Sind es eigentlich wirklich Dokumentationen, Aufzeichnungen von wirklichen Gesprächen mit ganz verschiedenen Menschen? Oder ist es mehr? Ist da auch Fiktion, Arrangement dabei?
Ja, Interviews, das ist man ja als Soziologe und als Journalist ist man ja da angesprochen. Das ist unser Metier und das Interview ist eine bestimmte Technik, wie man an Leute herankommt und wie man vermittelt über das Befragen von Leuten zu Sachen kommt, wenn man das gut kann. Auch da gibt es eine Entwicklung in der Geschichte des Interviews. Aber das ist schon so eine selbst von uns verdinglichte Geschichte, also von uns Westlern verdinglichte Geschichte, dass wir jedes Gespräch Interview nennen. Nicht? Wir sagen ja auch nicht über die platonischen Dialoge Interviews, könnte man auch sagen. Und das ist aber die ganze Spannbreite, die das hat bei Liao. Und er hat eine ganz tolle Fähigkeit, und das ist die Fähigkeit eben eines großen Schriftstellers, dass er immer die Gesprächsform anpasst auf den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin. Das heißt, mit dem Menschenhändler redet er natürlich völlig anders als mit dem Konterrevolutionär.
Unheimlich brutal mit dem Menschenhändler.
Mit dem Menschenhändler also, nicht, da merkt man
das. Sie sind doch ein Verbrecher.
Er hat selber 4 Jahre im Gefängnis gesessen. Er kann die Knastsprache. Er kann eben jede Sprache. Nicht? Und das Chinesische ist so vielfältig, auch in den Nuancierungen und Tönen. Er kann Vulgärsprache und er kann auch hochgebildet sprechen. Das ist wunderbar. Und so findet er immer den adäquaten Ton mit dem jeweiligen Gesprächspartner. Und deswegen sind das, ja, ich würde sagen, es sind Gespräche, ich habe das Gespräche genannt, Gespräche, die eben diese ganzen unterschiedlichen Seiten von China zum Klingen bringen.
Er hat schwierige Gesprächssituationen, dann zum Beispiel, wenn er Opfer interviewt, etwa Opfer der Bodenreform. Ich denke jetzt gerade an ein Gespräch mit 2 Frauen, Mutter und Tochter, die sich erinnern, was sie durchgemacht haben, wie sie nicht nur enteignet, sondern an den Pranger gestellt wurden, wie ihre Männer und Brüder erschossen wurden, wie ihnen die Zunge rausgerissen, ganz brutale Szenen. Und da kommt ein Moment, wo er das Interview unterbricht, weil alle weinen. Und da fragt er sich, was mache ich hier eigentlich? Haben die Leute nicht ein Recht, das zu vergessen, zu verdrängen? Dann belaste ich mich damit, dann belaste ich den Leser damit. Warum tue ich das? Und da sagt er, es gibt eine ehrliche Antwort, warum ich das tue. Dass dieses Volk eine Geschichte braucht. Ein einfacher, aber merkwürdiger Satz. Hat China denn keine Geschichte?
Ja, man könnte sagen, China hat eben fast zu viel Geschichte. Das sind 5000 Jahre Geschichte und es gibt schon eine alte Überlegung aus der Zeit des Europas des 19. Jahrhunderts, dass man sich von dem Alp der Geschichte erdrückt gefühlt hat, dass man das Leben überhaupt nicht leben kann, weil so viel Geschichte da ist. Und das war ja auch ein wesentlicher Motor für die fatale Kulturrevolution, nämlich den Druck der Geschichte zu brechen in China, China bereit zu machen für eine Modernisierung. Das heißt, das ganze traditionale China zu zerstören. Und dabei ist unglaublich viel kaputt gegangen, unheimlich viel zerstört worden. Aber auch das hat Tradition in China. Nämlich jede neue Herrschaft schreibt ihre eigene Geschichte in China, hat es bisher gemacht. Jede neue Herrschaft hat ihre eigene Geschichte geschrieben, und zwar von oben. Immer war es eine Geschichte von oben. Und das ist jetzt das Fundamentale oder Elementare an Liao Yiwus Arbeit. Es ist wirklich eine Geschichte des Volkes. Und das macht natürlich kommunistische Parteiführer ganz nervös. Nämlich, dass die Geschichte des Volkes eine andere ist als die von der kommunistischen Partei geschriebene Geschichte. Und dieses Entdecken, dieses Freiraums, das kommt eben einer unterdrückten Wahrheit nahe, was er an ihm zutage fördert. Und diese Wahrheit stellt die ganze Legitimität der kommunistischen Partei in Frage. Nämlich, dass sie die Geschichte nach ihrem Bild umgeschrieben haben und damit das Volk von seiner eigenen Geschichte enteignet haben. Und jetzt kommt noch etwas hinzu bei Liao. Er schreibt die Geschichte des Volkes, oder er erzählt, besser gesagt, er erzählt die Geschichte des Volkes, aber das Volk besteht nicht irgendwie aus namenlosen blauen Ameisen, sondern er gibt den Einzelnen die Individualität zurück. Und das ist etwas ganz Großartiges. Das heißt, dass hier ein fundamentales Menschenrecht realisiert wird, dass meine Geschichte, dass meine Lebensgeschichte sich zusammensetzt mit den Lebensgeschichten anderer. Und das heißt, durch Erfahrungsaustausch wird das zu einer Geschichte des Landes, zu einer Geschichte des Volkes. Meine Lebensgeschichte trägt dazu bei, die wahre Geschichte zu erzählen. Und deswegen dieses ungeheure Spektrum bei ihm. Wirklich vom Toilettenmann bis zum Künstler, Muer-Spieler, der ein traditionelles Instrument spielt. Es gibt kaum noch Chancen, traditionelle Musik aufzuführen, außer in ganz wenigen ausgewählten Ensembles. Also wird der wieder zum Straßenmusikanten. Oder er selber, der eigentlich Lyriker ist, aber auch zum Straßenmusikanten wird, irgendwie bei Publikationsverbot, wie soll ich sonst irgendwie Geld verdienen? Also zieht er durch die Lande, er gibt ab und zu in der Kneipe mal ein Konzert, beziehungsweise macht da Rezitationen und dann sammeln die mit dem Hut anschließend. Ne? Und so gibt es dieses ganze Spektrum dieses alten Chinas, beziehungsweise dieses modernen Chinas. Dieses Spektrum sucht er auf, und indem er nicht nur die Glanzlichter zeigt, aber die Glanzlichter sind durchaus auch präsent in dem Buch. Und das muss man sich ja eben vorstellen. Hier Provinz Sichuan, das ist der Ort der Handlung bei ihm. Provinz Sichuan, die vor einem Jahr eben ein ganz schweres Erdbeben erlitten hat. Und ich habe gehört, er hat schon wieder 300 Geschichten gesammelt über Erdbebenopfer, die Folgen des Erdbebens. Und wie Sie wahrscheinlich wissen, ist das ein Politikum allerersten Ranges im Augenblick, weil nämlich in der Behandlung des Erdbebens wiederum die Unfähigkeit und Fahrlässigkeit der kommunistischen Partei hier der örtlichen von Sichuan dokumentiert wird, was sicher auch zu dem Ausreiseverbot geführt hat.
Dem Ausreiseverbot für den Autor, der ja nicht zur Buchmesse kommen darf. Dieser Klo-Mann, den Sie erwähnt haben, den er interviewt, das ist ein gutes Beispiel, wie diese Geschichten elementar sind. Im Grunde genommen ist es eine Alltagsgeschichte Chinas, aber anhand der Scheiße.
Ja.
Warum die früher wertvoll war, so wertvoll, dass sie sogar geklaut wurde. Das ist ein Stück Aufklärung in der unterhaltsamsten Form.
Ja.
Nun haben Sie von der Geschichte des Volkes gesprochen und Sie entgegengesetzt der Version, die die kommunistische Partei entworfen hat von der Geschichte. Normalerweise wird dieses Buch ja, und so ist ja auch der Untertitel, rubriziert unter dem Label Chinas Gesellschaft von unten. Ist es das? Trifft es die Intention, den Charakter des Buches?
Nein, ich würde sagen, das verkürzt es wieder. So, das ist immer eben das Leiden. Das Leiden eben überhaupt von Übersetzung. Aber das ist wie bei großer Lyrik. Ne? Wenn Sie da mal gucken, chinesische Lyrik wird jetzt auch hier auf der Buchmesse dauernd vorgestellt. Man fragt sich eigentlich, braucht man da die Originaltexte überhaupt noch? Immer kommt irgendwie, als ob viele Übersetzer alles glätten und so weiter. Und so ist es auch hier. Der Versuch, überhaupt einen angemessenen Titel für das Ganze zu finden, ist schon unheimlich schwierig, ne? Auf Englisch hieß es Corpse Walker. Da gibt es gar keine richtige Übersetzung dafür. Wieder ins Deutsche gibt es da gar keine. Was ist ein Corpse Walker? Ja, das ist eben einer, der Leichen transportiert. Da müsste man jetzt wieder die ganze Geschichte erzählen, nicht? Oder hier Fräulein Hallo, nicht? Auch das, nicht? Wer ist eigentlich Fräulein Hallo oder so? Auch da muss man wieder die ganze Geschichte erzählen. Oder wer ist der Bauernkaiser? Das heißt, dieses ganze Spektrum ließ sich in irgendeiner Weise so zusammenfassen mit China von unten, weil man dann denkt, irgendwie, das ist eben so ein Gegenstück zu diesem Glanzlichter-China, das man jetzt so kennt. Aber das ist eigentlich zu einfach. Dafür ist das Buch zu groß. Zu groß und auch zu umfassend. Denn was es auch zeigt, ist nämlich etwas spezifisch Chinesisches, dass man ganz schnell nach unten kommen kann. Man kann ganz oben sein und man kann ganz schnell nach unten kommen. Und das macht diese ganze Seite der Opfer der politischen Kampagnen aus. Manche sind dazu verdammt, unten zu bleiben, zum Beispiel. Das ist auch eine, ja, Verletzung nicht nur von Menschenrechten, nicht allein von Menschenrechten, sondern auch sämtlicher kommunistischer Prinzipien. Nämlich, dass man, wenn man aus einer ehemaligen Unterdrückerklasse stammt, das nicht wie ein Existenzialurteil über deinem ganzen Leben liegen darf, sondern dass jeder die Chance hat, in einer kommunistischen Gesellschaft, jeder die Chance haben soll, am kommunistischen Leben teilzunehmen. Und das wird ja auf die grausamste Weise verletzt. Nicht? Hier ist die Klassenkategorie nicht ganz anders als in der Marx'schen Theorie in eine Herkunftskategorie verwandelt worden, in der Menschen verurteilt werden. Du bist Sohn eines Großgrundbesitzers oder Tochter einer Ausbeuterfamilie und so weiter und so fort. Du darfst nicht studieren, du darfst nicht lernen. Und in jeder Kampagne werden die angeprangert und werden ihrer Rechte beraubt. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Und er merkt, daraus setzen sich sehr, sehr viele Geschichten zusammen in Bewegung. Wie ist das überhaupt? Zum Beispiel eine wunderbare Liebesgeschichte, auf die er per Zufall stößt. Eine wunderbare Liebesgeschichte ist die von dem sogenannten Rechtsabweichler. Im Gespräch stellt sich heraus, das war überhaupt gar kein Rechtsabweichler, sondern das war ein Hardcore-ultralinker Parteifunktionär, der sich aber in die Tochter eines Großgrundbesitzers verliebt hat, die er dann zum Kommunismus bekehrt hat und die dann in der Kampagne von 57, in der Blumenkampagne, lasst 100 Blumen blühen, sich dann geäußert hat, ihre Auffassung von Kommunismus geäußert hat, wie das so schön heißt, ihr Herz der Partei geöffnet hat. Und das führte dazu, dass sie dann anschließend als Konterrevolutionärin verfolgt wurde. Und das hat der nicht ausgehalten und dann hat er sie verteidigt.
Dieses Gespräch ist übrigens auch ein schönes Beispiel, das haben wir bisher nicht gesagt, für den psychologischen Feinsinn. Es ist immer auch mitthematisiert, wie die Leute mit ihrer Vergangenheit umgehen. Dass er sich dieser Frau nähert, um sie zum Kommunismus zu bekehren, daran glaubt er nämlich lange selber, obwohl er natürlich sich dieser Frau nähert, weil er sie liebt. Und wie er nachher.
Na, er weiß es noch nicht. Also er behauptet ja, er wusste das nicht und so unter normalen Umständen wäre das vielleicht, wir wären nie zusammengekommen unter normalen Umständen. Und das ist jetzt, verwebt sich, nicht? Das ist ja das Tolle wiederum, es verwebt sich jetzt die politische Geschichte mit der persönlichen Geschichte. Und dadurch erkennt man überhaupt etwas von der politischen Geschichte. Das heißt, wenn ich nur die politische Geschichte kennen würde, und er als Autor kennt nur die politische Geschichte, kommt dahin, und da sagt er zu ihm, Sie als Reporter, Sie sind etwas begriffsstutzig. Und da merkt man eben, dass er gar kein Reporter ist, nicht? Sondern er will die wahre Geschichte hervorbringen. Und das gelingt ihm auch.
Und er macht mir noch etwas klar, weil ich als Westler sitze natürlich da und sage, Liebe ist sicher das Größte, das Politische kommt an zweiter Linie. Und dann sagt er, Moment mal, ich komme aus ganz armen Verhältnissen. Und dann bringt er eines dieser elementaren Bilder. Ich musste betteln gehen vor den Häusern der Großgrundbesitzer. Mich haben sie mit dem Hund vertrieben. Und als ein Hund mich beißen wollte, da habe ich den Hund zurückgebissen und ihm ein Ohr abgebissen. Wie der Arme diesem Hund ein Ohr abbeißt, das sagt mehr über die Schubkraft, die Bewegung, die kommunistische Bewegung auch hat, wegen dem Hunger, als 100 Bücher.
Ja, genau.
Nun haben wir vor allem von den Opfern der Mao-Zeit, die er interviewt, gesprochen. Gibt es denn noch andere Kategorien, Gruppen von Leuten, die er interviewt, dass man die Fülle auch ein bisschen strukturieren könnte?
Naja, man kann eben sagen, auf der einen Seite, es interessieren ihn tatsächlich diese Opfergeschichten. Oder Opfer, ich scheue das so ein bisschen. Es sind eben so richtig chinesische Geschichten mit allem drum und dran. Nämlich eben auch mit dem Oben und Unten sein. Gerade was wir eben besprochen haben. Dieser Mann ist zu einer Parteikarriere ausersehen, ist ein idealer Typ. Und der sich dann durch das Individuelle, nämlich diese Liebesgeschichte, in Teufelsküche begibt. Und in Teufelsküche heißt, er kommt nach ganz unten. Er wird verfolgt. Dann muss er irgendwie sehen, wie er sich behauptet. Und seine spätere Frau, die wird eben verbannt nach Xinjiang. Das ist jetzt im Augenblick ja ganz aktuell. Und das ist auch so eine irre Geschichte, die wiederum dahinter steht. Nicht? Viele der Chinesen, die jetzt in Xinjiang leben, wo es jetzt diese sogenannten ethnischen Unruhen gab, sind ehemalige Rotgardisten, die dahin verbannt worden sind, nämlich als Strafe wurden die ja, diese Rotgardisten, wurden die aufs Land geschickt, damit die etwas lernen. Dann eben die Geschichte, aus der nachher vorgelesen wird, diese Geschichte, die finde ich ganz anrührend, der Konterrevolutionär, es ist jemand, der aus einer revolutionären Familie kommt und jetzt eine Karriere in China gemacht hat und jetzt ein Bankmann ist in Sichuan, also eigentlich oben angekommen ist und der per Zufall, als er gerade in Peking ist, aus dem Hotelfenster guckt und den 4. Juni 1989 erlebt. Also ein Opfer von Tiananmen-Massaker.
Ja, Detlef Clausen hier in Reflexe über Liao Yiwus Buch Fräulein Hallo und der Bauernkaiser. Damit haben Sie mir gerade den Übergang gegeben zu unserer Lesung. Ich möchte nur noch einmal sagen, was ich in dem Buch auch sehr beeindruckend fand, war die sehr starken Überreste noch der Kaiserzeit, das, was man gemeinhin so Aberglauben nennt. Also wenn er zum Beispiel diesen sogenannten Totenrufer interviewt, das sind Leute, die über tausende von Kilometern Tote transportieren. Und zwar, sie nehmen sie auf den Rücken und sind dann verhüllt mit einem schwarzen Tuch, sehen gar nichts und ein anderer muss mit einem Lampion vorne dran springen und rufen. Deswegen heißen sie Totenrufer, wenn ein Stein kommt und das über viele, viele Kilometer. Oder der Leprakranke, der wirklich glaubt, wenn er eine Natter tötet, dann erscheint der Schlangendrache und fährt in seine Frau und das Dorf verbrennt seine Frau bei lebendigem Leib und er muss auch noch ein Bankett geben zum Dank dafür. Also diese Überbleibsel, das fand ich ganz stark. Ebenso Opfer der Reformzeit oder die Fernsehgeneration, die im Titel erwähnte Fräulein Hallo, ist eine junge, forsche, aber auch unglückliche Frau einer ganz anderen Generation. Also man kriegt eine große Fülle, glaube ich, mit.
Ja.
Gut, nun aber zu unserer Lesung. Wie gesagt, der Auszug ist aus dem Interview der Konterrevolutionär. Sie haben es gesagt, es ist ein Banker. Er hat das Pech, am 4. Juni 89 Tiananmenplatz im Hotelzimmer zu sein. Das Hotelfenster ist schon zerschossen. Er guckt einfach raus und schreibt das auf, was er durch sein Hotelfenster gesehen hat. Wie ist er denn ins Gefängnis gekommen?
Er konnte das, was er gesehen hat, nicht für sich behalten, weil das all dem widerspricht, woran er bis dahin geglaubt hat und was irgendwie die Grundlage seiner Lebensüberzeugung gewesen ist. Und er hat das aufgeschrieben, dieses Außerordentliche, was er gesehen hat, dieses brutale Vorgehen von einer bewaffneten Macht gegen unbewaffnete Demonstranten. Und er hat einen Augenzeugenbericht vom 4. Juni verfasst, hat das selbst hektografiert, also moderne China, Banker, und hat das in dem Zug verteilt, in dem er nach Hause gefahren ist. Und natürlich hat das der Sicherheitsdienst rausgekommen, wer das war. Und so sind sie auf seine Spur gekommen. Und nun wird aus ihm, der aus einer roten Familie stammt, und wir haben ja schon gehört, das ist in China sehr, sehr wichtig für die Karriere, aus einer roten Familie kommt, wird er zum Konterrevolutionär. Es ist überhaupt keine bewusste Entscheidung, ich werde jetzt Konterrevolutionär oder sonst etwas, sondern weil er das in Frage stellt, was im Augenblick passiert. Und dann wird es eigentlich ganz, ganz fürchterlich und es ist zutiefst erschütternd. Er wird nämlich mit seinem Vater konfrontiert.
Ja, es gibt noch einen Vater-Sohn-Konflikt, wie im klassischen Drama.
Ja, genau, nicht der alte Vater. Ich sage ja Shakespeare. Der alte Vater, ein alter Revolutionär, der viel hinter sich hat, der die Geschichte der 30er und 40er Jahre erlebt hat, mit den raschen Wechseln in der Parteilinie, wo es um Leben und Tod ging. Und der Vater, aus seiner Erfahrung, hat sich immer gesagt, bin ich einmal zum Konterrevolutionär gestempelt, dann habe ich nichts mehr mit der Zukunft zu tun. Also seine Erfahrung, diese Erfahrung des alten Vaters, sagt ihm, bekenn dich schuldig, üb Selbstkritik, dann bist du wieder Mitglied der Partei. Der Sohn aber aus seiner Erfahrung kann das nicht, nicht? Sondern er muss dem widersprechen, er muss bei der Wahrheit bleiben. Der Vater verflucht ihn, das Schlimmste, was er überhaupt tun kann. Der Vater verflucht ihn und kriegt das aber nicht mehr auf die Reihe und erleidet einen Schlaganfall und stirbt.
Wir hören jetzt einen Auszug aus dieser Geschichte. Vorerst aber mal Detlef Clausen, herzlichen Dank für die Vorstellung dieses Buches. Wir hören jetzt eine Lesung aus dem Gespräch Der Konterrevolutionär von Liao Yiwu. Es liest Vincent Leitersdorf.
Wan Baojing. Um ein Beispiel zu geben, hier sind über 20 Konterrevolutionäre vom 4. Juni zusammengezogen worden. Sie haben verschieden lange Strafen bekommen, zwischen 2 und 12 Jahren, und auch ihr Bildungsgrad ist sehr unterschiedlich. Eines Morgens, Anfang der 90er Jahre, fiel plötzlich eine Taube vom Himmel. Ich habe als Erste entdeckt, dass sie da oben herumtaumelte, es war, als sei sie betrunken. Sie zog ein paar Sekunden lang einen einsamen Bogen, fiel aus einer Schar von Tauben herab, schlug einmal gegen die Wand und fiel dann in den Hof. Alle kamen aus ihren Zellen und hoben sie ganz vorsichtig auf. Glücklicherweise hatte es in der vergangenen Nacht geschneit, so dass das arme Ding nicht zerschmettert wurde. Trotzdem, Flügel und Füßchen waren gebrochen. Weil es endlich einmal etwas zu tun gab, haben sich diese 20 politischen Verbrecher überschlagen, haben ganz kleine Bambusschienchen geschnitzt und die Taube damit geschient und sie in Verbandwatte eingepackt. Der kleine Yang ist in die Küche, hat Reis geholt, ihn vorgekaut und die Taube gefüttert. Aber sie hat Gurren den Kopf weggedreht und nichts gefressen. Der kleine Yang hat ihr dann mit dem alten Hu zusammen mit einem Bambusstöckchen den Schnabel aufgehalten und ihr den Brei nach und nach eingeflößt. Lai und ich haben dazu noch in einer Ecke ein paar Regenwürmer ausgegraben, sie zerdrückt und sie damit gefüttert. Schließlich hatte die Taube alles, was sie brauchte, zerstoßenen Mais, grüne Bohnen, gebratene Sojabohnen, und was das kleine Wesen nicht aufessen konnte, das kam den Mäusen zugute. Alle standen Schlange, um je zu zweit bei der Taube Krankenschwester zu spielen. Jeden Tag wurde einmal gewechselt. Wenn es zur Arbeit ging, versteckte sich die Taube unter dem Moskitonetz in einem oberen Bett, auf ein paar Zeitungen gebettet, mit etwas zum Fressen, sodass sie dort fressen, trinken und so weiter konnte. Weil die Politischen vom 4. Juni einen gewissen Sonderstatus hatten, waren die Zellen nicht gekennzeichnet. So haben wir die Taube über eine Woche lang versorgt. Als sie sich erholt hatte, hat sie uns angegurrt, was wohl so viel wie Lebewohl bedeuten sollte. Uns allen war ganz anders zumute. Was haben wir diese Taube beneidet? Und wie haben wir ihr alle unseren Segen mitgegeben? Die Taube lief flügelschlagend im Kreis, wer Gugu machte, zu dem lief sie hin, ein ganz kluges Tierchen. Der kleine Yang hob sie auf und wollte sie nur ungern freigeben. Der alte Lai sagte, lass sie frei. Die meisten anderen sagten kein Wort. Da meinte der alte Lai, ich möchte, dass diese Taube unsere Sehnsucht nach Freiheit nach draußen trägt. Damit sprach er allen aus dem Herzen. Also schrieb ich auf einen Zettel, wir sind 23 politische Gefangene aus dem Gefängnis so und so in Sichuan. Wir glauben an den Umsturz des Regimes und die Verwirklichung der Demokratie und hoffen, dass wir draußen nicht vergessen werden. Danke. Den Zettel banden wir der Taube an den Fuß. Die versammelte Mannschaft nahm zum Abschied Haltung an. Der alte Lai nahm das Tierchen aus der Jacke, seine Hände zitterten leicht. In diesem Augenblick wurde alles auf eine höhere Ebene gehoben. Es war die Taube der Revolution, die Taube des Glaubens, die mit Herzblut losgeschickte ferne Taube der Demokratie, die er mit beiden Händen gen Himmel warf. Sie zog über unseren Köpfen einen niedrigen Kreis, stieg dann plötzlich in die Höhe und flog über die hohe Doppelmauer hinaus. In diesem Augenblick haben wir alles um uns herum vergessen. Nicht einer hatte das Gefühl, die Taube könnte sich im Weg geirrt haben. Abends lagen wir im Bett, redeten alle auf einmal und hielten eine Brieftaubenkonferenz ab. Nach der Richtung, die sie genommen hatte, nahm ich an, sie sei nach Osten geflogen. Wenn sie Luftlinie geflogen ist, dann könnte sie jetzt schon in Xiang oder in Xiangyang sein. Der kleine Yang meinte, Wenn sie von so einem aus Hubei großgezogen worden wäre, dann wäre sie nicht so zutraulich. Ich nehme an, die Gesellschaft der Taubenzüchter aus Taiwan hat sie von irgendwem hier aussetzen lassen. Der alte Li sagte, er sagt doch gleich, dass sie vom Ministerpräsidenten von Taiwan freigelassen wurde. Der kleine Yang meinte, warum sollte das nicht möglich sein? Der alte Lai warf ein, warum sie nicht an einem anderen Platz, sondern ausgerechnet im Hof von Politischen heruntergekommen ist, das weiß der Himmel. Aber dass sie ein Bote der Hoffnung war, das ist ja wohl klar. Ich sagte, wenn man das Pech hat, an so einem Ort eingesperrt zu sein, ist es besser, so etwas zu glauben, als an gar nichts. Dann hat man wenigstens eine Zuversicht und hält das Ganze besser aus. Alle sahen, dass ich deprimiert war und umringten mich sofort, um mich zu trösten. Mein lieber Wang, sei standhaft. Das Gefängnis ist unser Ruhm und den Preis, den wir heute zahlen, den wird uns dieses autokratische Regime zurückerstatten müssen. Liao Yiwu, dieser Taube ist zu viel Bedeutung beigemessen worden. Leider ist der Himmel weit, wer soll schon wissen, was aus ihr geworden ist. Vielleicht wird sie zurückkommen. Aber auch nur im Traum. Ach, ihr habt hier wirklich etwas von den Leuten in einem Roman. Der Traum war noch nicht zu Ende. Am nächsten Morgen in aller Frühe ist unser Hof besetzt worden. Ein Trupp Polizisten stürzte mit vorgehaltenen Gewehren in unsere Zellen. Sie durchsuchten alles einen ganzen Vormittag lang. Alles Schriftliche, Gedichte, politische Abhandlungen, Briefe nach Hause, Lesenotizen, Essays, alles haben sie mitgenommen. Der Politkommissar des Gefängnisses höchstpersönlich erschien auf der Bildfläche und belehrte uns, die inneren Zusammenhänge der Angelegenheit mit der Taube würden untersucht. Was? Ist die Taube von den Wachen heruntergeholt worden? Ihr solltet ein bisschen vorsichtiger sein. Die Taube hatte einer vom Wachdienst des Gefängnisses heimlich gehalten. Sie war schon ziemlich lange verschwunden gewesen. Ihr Besitzer glaubte schon, ach, da war sie auf einmal wieder auferstanden. Die Taube ist nicht nur plötzlich nach Hause gekommen, sondern hat sich auch noch verdient gemacht. Ja, eigentlich war die Taube eine Verräterin. Ganz unverhofft waren alle unsere Hoffnungen zunichte gemacht worden. Wir wurden samt und sonders in kleine Zellen gesperrt, danach wurde unsere Gruppe zwangsweise aufgelöst und wir wurden zu kleinen kriminellen Gruppen gesteckt. In einem Verhältnis von einem guten Dutzend zu einem wurden wir bei unserer Umerziehung durch Arbeit überwacht. Jeder Tag kam uns wie ein Jahr vor. Wenn Sie draußen sind, was werden Sie dann tun? In der Wirtschaft kann ich nicht mehr arbeiten. Außerdem würde die Regierung es nicht gerade gerne sehen, wenn jemand wie ich auch noch Geld hätte. Nachdem ich so viel durchgemacht habe, werde ich mich also in die Demokratiebewegung stürzen. Wenn ich etwas nicht verstehe, werde ich es lernen und bei den alten Kämpfern für die Demokratie um Rat fragen. Auch wenn ich das sage, ist die Geschichte meiner konterrevolutionären Aktivitäten so absurd wie die Angelegenheit mit der Taube. Aber ich bin von meiner eigenen Partei schrittweise ins Abseits gedrängt worden. Wenn das Schicksal mich dazu ausersehen hat, ein Pflasterstein zu sein, dann bin ich zu jedem Opfer bereit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.